Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Heute ist der 30. Oktober und heute endet unsere Predigtserie, deren Titel schlicht und ergreifend Jesus lautet. Und ich habe mal den Flyer nochmal mitgebracht. Am 4. September haben wir mit dieser Predigtserie begonnen. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, an diesem 4. September, da hatten wir draußen noch hochsommerliche Temperaturen. Da saßen wir hier in kurzen Klamotten und in Flipflops. Und inzwischen, auch wenn die Sonne scheinbar wieder den Kampf gegen den Nebel gewinnt, hat der Herbst uns fest im Griff. Zwei volle Monate lang haben wir uns mit der Person Jesus beschäftigt. Und Sarah hat vorhin auch schon ein paar Dinge aufgezählt. Ich habe hier auch nochmal den Flyer. Wir haben erfahren, dass Jesus empathisch ist, dass er machtvoll ist, dass er auch mal provoziert, dass Jesus unser Freund ist, dass er uns immer wieder überrascht, dass er uns fasziniert. Er ist auch unser Lehrer. Und in der letzten Woche, da haben wir erfahren, dass Jesus unreligiös ist. Wir haben also in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel über Jesus erfahren, über seine Person, von seiner Macht, von seiner Herrlichkeit und von seiner Majestät. Aber das alles wäre völlig ohne Wert. Das alles wäre völlig ohne Wert, wenn Jesus nach seinem grausamen Tod am Kreuz im Grab geblieben wäre. Aber das Grab ist leer. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Jesus ist der Auferstandene. Das Matthäusevangelium, das endet mit einer spektakulären Nachricht. Und im Grunde genommen ist das ganze letzte Kapitel des Matthäusevangeliums ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen. Dieses letzte Kapitel feiert den größten Sieg von Jesus. Und es zeigt uns eine wunderbare, eine herrliche Zukunft. Und dieses letzte Kapitel, Kapitel 28, das spielt sich unmittelbar nach dem Tod von Jesus ab. Die römischen Besatzer, die waren erleichtert, dass dieser Typ, der für so viel Unruhe im Volk gesorgt hat, endlich beiseite geschafft war. Und die Pharisäer, die waren außer sich vor Freude, dass ihr großer Konkurrent aus dem Weg geräumt war. Und die Jünger von Jesus, die waren verängstigt und verunsichert. Denn so hatten sie sich das natürlich nicht vorgestellt. Und ich will euch dieses letzte Kapitel des Matthäusevangeliums heute Morgen komplett vorlesen. Auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert. Und ich bitte euch, nicht nur ganz genau zuzuhören, sondern versucht doch mal euch in diese Situation nach dem Tod von Jesus hineinzuversetzen, so als ob ihr dabei wärt. Ihr könnt euch zurücklehnen, die Augen schließen, aber versucht einfach mal einzutauchen in diese Geschichte. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen. Sie fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. »Habt keine Angst«, sagte er. »Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat.« Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüßt, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Während die Frauen auf dem Weg in die Stadt waren, gingen einige der Männer, die das Grab bewacht hatten, zu den obersten Priestern und berichteten ihnen, was geschehen war. Sofort wurde eine Versammlung aller Ältesten einberufen. Sie beschlossen, die Soldaten zu bestechen und gaben ihnen die folgende Anweisung. Ihr müsst sagen, die Jünger von Jesus kamen in der Nacht, während wir schliefen und haben seinen Leichnam gestohlen. Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir euch beistehen. Ihr braucht nichts Schlimmes zu befürchten. Die Soldaten nahmen das Bestechungsgeld an und sagten, was ihnen aufgetragen worden ist. Ihre Geschichte verbreitete sich unter den Juden und sie erzählen sie noch bis zum heutigen Tag. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Von einem Augenblick auf den anderen verändert sich alles. Das war das ultimative Happy End. Jeder wusste, dass Jesus tot war. Alle hatten gesehen, wie er ans Kreuz geschlagen wurde. Alle hatten gesehen, wie die römischen Soldaten ihn auf grausame Art und Weise hingerichtet haben. Und römische Soldaten waren Profis, wenn es darum ging, Menschen qualvoll zu töten. Aber jetzt lebt Jesus. Er taucht plötzlich wieder auf und er jagt seinen sowieso schon ziemlich nervösen und verunsicherten Jüngern einen gewaltigen Schrecken ein. Hey Leute, hier bin ich wieder. Wir haben gerade gelesen, dass die Ersten, die Jesus gesehen haben, zu Tode erschrocken waren und gleichzeitig waren sie außer sich vor Freude. Ein paar von den Jüngern, die mussten erst noch überzeugt werden, die zweifelten noch. Sie sahen ihn mit ihren eigenen Augen, aber dennoch konnten sie das nicht wirklich wahrhaben. Möglicherweise lag es daran, dass sie genauso wie wir die Tendenz haben, doch eher schlechten Nachrichten zu glauben als guten Nachrichten. Jesus war zurück, so wie er es angekündigt hatte. Wenn Jesus einfach nur gestorben wäre, und wenn er danach in seinem Grab verwest wäre, dann wäre sein Leben, sein Wirken nichts Besonderes gewesen. Vor ihm sind schon viele gute Menschen gestorben. Vor ihm sind schon viele Rabbis gestorben. Vor ihm sind schon viele Wanderprediger gestorben. Das Sterben gehört zum Menschsein nun mal dazu. Aber wenn es wahr ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann verändert das alles. Dann bedeutet das, er hat den letzten Feind besiegt. Er hat den ultimativen Feind besiegt, den Tod. Das bedeutet, dass alles, was Jesus jemals von sich behauptet hat, wirklich wahr ist. Er ist nicht nur Mensch, sondern Jesus ist Gott. Er ist die Lösung aller Probleme der Menschheit. Er ist der Retter. Die Pharisäer, die wussten ganz genau, was geschehen würde, wenn sich diese Geschichte von der Auferstehung rumsprechen würde. Das würde ihren ganzen Lebensstil untergraben, das würde ihre ganze Macht erschüttern. Dann wären nicht mehr die religiösen Autoritäten der Weg zu Gott, sondern dann wäre Jesus der Weg zu Gott. Die Sünder, all die schlechten Menschen, die bisher von der Erlösung ausgeschlossen waren, die wären dann auf einmal potenzielle Kandidaten für die Rettung. Die Menschen müssten sich dann nicht mehr an irgendwelche unmöglichen Regeln halten, nicht mehr unmögliche Gesetze erfüllen, sondern sie würden einfach Jesus nachfolgen und in der unermesslichen Weite seiner Gnade leben. Dagegen mussten die Pharisäer etwas unternehmen. Also haben sie eine Lüge erfunden und sie haben die römischen Wachsoldaten bestochen, damit sie diese Lüge weiter verbreiten. Das war unehrlich Und das war hinterlistig. Aber das war für die Pharisäer einfacher, als zu akzeptieren, dass durch Jesus die Gesetze des Universums auf den Kopf gestellt wurden. Gott selbst, der Urheber dieser Gesetze, kam in der Person von Jesus auf die Erde. Aber die Pharisäer haben ihn nicht erkannt. Auch heute noch gibt es viele, viele aufrichtige Menschen, die versuchen, ein gutes Leben zu führen. Und die Art und Weise, wie sie ihr Leben leben, kommt dem, was Jesus gelehrt hat, was Jesus gepredigt hat, auch wirklich ziemlich nahe. Aber diese Menschen sind nicht bereit zu akzeptieren, dass Jesus Gott ist. Sie können akzeptieren, dass er ein guter Mensch war. Sie können sogar akzeptieren, dass er ein großartiger Mensch war. Und sie bedauern, dass dieser nette Kerl wegen dem, was er gelehrt hat, wegen dem, was er gepredigt hat, hingerichtet wurde. Sie hätten es gerne gesehen, wenn er noch ein paar Jahre gelebt hätte, wenn er seine Karriere als geistlich erleuchteter Anführer noch ein paar Jahre fortgesetzt hätte. Und sie betrachten die Aussagen von Jesus über Liebe, Frieden und Gerechtigkeit als Ideale, die die Menschheit anstreben sollte. Aber sie können einfach nicht akzeptieren, dass Jesus Gott ist. Aber Jesus ist nicht einfach nur gestorben, sondern Jesus ist von den Toten auferstanden. So etwas kann nur Gott. Denn ein ewiger, unendlicher Gott kann von seiner eigenen Schöpfung nicht vernichtet werden. Die Auferstehung ist der Beweis, dass alles, was Jesus jemals gesagt hat, der Wahrheit entspricht. Die Auferstehung ist der Beweis, dass das Leben weitergeht, auch wenn es hier auf dieser Erde einmal zu Ende geht. Und das schenkt uns so viel Hoffnung, dass wir schon jetzt im Hier und Heute im Sieg leben können. Der Begriff Evangelium kommt aus dem Griechischen, aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie gute Botschaft oder frohe Botschaft. Und das Evangelium ist deshalb eine gute Botschaft, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Das Evangelium ist nicht nur deshalb eine gute Botschaft, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist nur ein Teil des Evangeliums. Das ist nur die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist, dass er wieder auferstanden ist. Und dass er damit ein für alle Mal den Beweis erbracht hat, dass Sünde und Tod besiegt sind. Und dass wir deshalb ewiges Leben haben können. Als ich ein kleines Kind war, da habe ich an Weihnachten, zur Weihnachtszeit, von meinen Eltern immer so einen Schoko-Weihnachtsmann bekommen. Und ich habe den Schoko-Weihnachtsmann dann geöffnet. Und ich habe ihm den Kopf abgebissen. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, jedes Jahr habe ich gehofft, dass dieser Schoko-Weihnachtsmann auch innen mit Schokolade gefüllt ist. Aber das war nie der Fall. Dieses Teil war immer hohl, jedes beschissene Jahr. Warum war mir nie der Luxus eines mit Schokolade gefüllten Weihnachtsmanns gegönnt? Schon wieder hohl. Muss ich erst noch weiterkauen. Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther Folgendes. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Jesus gestorben sind, verloren. Wenn der Glauben an Jesus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten Menschen auf der Welt. Aber Christus ist als Erster von den Toten auferstanden. Paulus schreibt hier den Christen in Korinth, dass ihr Glaube genauso hohl wäre wie ein Schoko-Weihnachtsmann, wenn Jesus nicht tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Dann wäre der Glaube inhaltsleer. Substanzlos, bedeutungslos, sinnlos. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann würde das bedeuten, dass wir alle noch in unseren Sünden gefangen sind. Sein grausames Sterben am Kreuz wäre vergeblich gewesen. Es hätte nicht ausgereicht. Er wäre nicht stark genug gewesen, um diesen letzten Feind, um den Tod, zu besiegen. Und dann wäre die Sünde noch nicht erledigt. Und wir wären immer noch verloren. Paulus geht in seiner Aussage sogar so weit, dass er behauptet, dass wenn es uns Christen nur darum geht, hier auf dieser Erde brave Jungs und Mädels zu sein, dass wir dann die bedauernswertesten Kreaturen auf dem ganzen Planeten sind. Mit anderen Worten, dieses Leben hier auf dieser Erde ist nicht das Wesentliche. Dieses Leben hier auf dieser Erde ist nicht das Wichtigste. Dieses Leben ist wunderschön und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott viele gute Dinge für jeden Einzelnen von uns vorbereitet hat. Aber Jesus gab doch sein Leben nicht dafür, dass wir hier ein paar schöne Jahre haben. Jesus litt und starb doch nicht für den Weltfrieden oder für soziale Gerechtigkeit oder für die Reduzierung von CO2-Emissionen. In unserem Glauben geht es auch nicht primär darum, dass wir ein moralisch einwandfreies Leben führen, dass wir regelmäßig beten und sonntags zum Gottesdienst gehen. Das alles ist gut und richtig. Aber der Sieg von Jesus ist viel, viel größer. Jesus kam, damit wir ewiges Leben haben, damit wir ewig mit ihm leben können. Das ist echtes Leben. Die Bibel spricht viel über Wunder und über göttliche Heilung. Und ich habe schon wirklich oft für andere Menschen gebetet, dass sie geheilt werden. Und ich habe schon Heilung erlebt. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es viel öfter passiert, dass die Menschen nicht geheilt wurden. Und im vergangenen Jahr hat ein Freund von uns, ein Freund unserer Familie, die Diagnose Krebs bekommen. Er war gerade 60 Jahre alt damals. Und wir mochten diesen besonderen Menschen wirklich sehr. Wir haben ihn wirklich geliebt. Und für Aaron und für Joshua war es wirklich so ein Großvaterersatz. Und ich habe für ihn gebetet. Ich habe mich auf die biblischen Verheißungen berufen und fest daran geglaubt, dass Gott seinen Körper heilt und ihm noch ein paar Jahre hier auf diesem Planeten schenkt. Und nach einiger Zeit, da ging es ihm auch wirklich besser. Die Medikamente, die er bekommen hat und die Behandlung, die Krebstherapie, die verursachte zwar immer mal wieder krasse Nebenwirkungen, aber der Krebs schien unter Kontrolle zu sein. Und ich war wieder voller Hoffnung. Und alle anderen, die auch für ihn gebetet haben, waren voller Hoffnung. Doch dann verschlechterte sich sein Blutbild wieder. Und der Vormarsch des Krebs war nicht mehr zu stoppen. Die Schmerzen wurden immer schlimmer, sie wurden unerträglich. Und er baute körperlich immer mehr ab. Er wurde immer schwächer. Und einige Wochen später ist er dann gestorben. Natürlich waren wir unendlich traurig. Und seine Frau und seine Kinder, die waren noch trauriger. Es war ein schwerer Verlust. Und wir vermissen ihn an jedem einzelnen Tag, auch heute noch. Aber unser Glaube ist unzerstörbar, denn unser Blick ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Wir werden ihn wiedersehen. Er hat zwar den Kampf gegen den Krebs verloren, aber am Ende hat er ihn dennoch gewonnen. Wir werden ihn wiedersehen. Die Bibel nennt den Tod unseren letzten Feind. Und dieser letzte Feind, der ist stärker als Krankheit, Armut und Not. Und genau diesen Feind hat Jesus besiegt durch seine Auferstehung. Das bedeutet, dass wir in unserem Leben vor nichts Angst haben müssen. Vor nichts. Auch nicht vor dem Tod. Unser Freund ist an seiner Krebserkrankung gestorben. Aber der Tod hat ihn nur scheinbar besiegt. Denn zuvor hatte Jesus bereits den Tod bezwungen. Deshalb ist unser Freund jetzt an einem besseren Ort, an einem viel, viel besseren Ort. Er hat gewonnen. Und im Himmel feiert er jetzt seinen Sieg. In Römer 5, Vers 21 heißt es, so wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Sünde, Tod und Teufel sind keine Bedrohung mehr für uns, wenn wir die göttliche Wahrheit des Evangeliums für uns in Anspruch nehmen. Wenn wir unsere Sünden wirklich bereuen, die Bibel nennt das Buße tun, und wenn wir umkehren und allein Jesus, unserem Herrn und Retter, vertrauen, dann werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Dann werden wir wiedergeboren zu einem neuen Leben mit Gott, zu einem ewigen Leben mit Gott. Wir werden gewinnen. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir müssen uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen, um die richtige Perspektive für unser Leben zu haben. Durch das Evangelium wird alles, was in unserem Leben passiert, ins richtige Verhältnis gerückt. Es wimmelt nur so von schlechten Nachrichten, aber die gute Nachricht des Evangeliums triumphiert über alles. Vor dir türmen sich vielleicht Hindernisse und Probleme auf und du fragst dich, wie du das alles bewältigen sollst, wie du das alles schaffen sollst. Aber Jesus ist stärker. Jesus ist viel, viel stärker. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen die größten Pessimisten und Jammerlappen von allen sind. Pessimismus und Rumgejammere ist nicht gesund. Und um offen zu sein, es ist noch nicht mal biblisch. Denn mit unserem Pessimismus und mit unserem Gejammere klagen wir Gott an. Wer sind wir eigentlich, dass wir Gott anklagen? Viele Christen sind entsetzt und verzweifelt, wenn sie von Kriegen und Katastrophen hören, wenn sie von Hungersnöten hören und von sozialer Ungerechtigkeit. Wenn sie vom Klimawandel hören und von Umweltkatastrophen und sie vermitteln so den Eindruck, als ob das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht. Tut mir leid, aber ich teile diese Vorstellung nicht, dass diese Welt sich in einem hoffnungslos chaotischen Zustand befindet. Ich teile diese Vorstellung nicht, dass demnächst hier alles den Bach runtergeht und dass wir nur noch irgendwie durchhalten müssen, bis Jesus endlich wiederkommt. Ich weigere mich, Lebensmittel zu horten für den Fall, dass demnächst der Dritte Weltkrieg ausbricht oder wir aufgrund des Klimawandels von irgendwelchen Naturkatastrophen heimgesucht werden. Ich weigere mich, zum Arzt zu rennen und mich impfen zu lassen, nur weil in irgendeinem Land am Ende der Welt irgendeine rätselhafte Krankheit ausgebrochen ist. Ich weigere mich, mich von irgendwelchen durchgeknallten islamistischen Terroristen verunsichern zu lassen. Ich weigere mich, mich von diesen religiösen Vollidioten mich in meiner Freiheit einschränken zu lassen. Ich weigere mich, von all den schlechten Nachrichten, die Tag für Tag auf mich einprasseln, verrückt machen zu lassen. Unsere Neigung, auf schlechte Nachrichten übertrieben zu reagieren, ist leider sagenhaft. Es ist grotesk. Selbst Christen, die behaupten, dass sie an einen allmächtigen Gott glauben, die behaupten, dass sie an einen Gott glauben, der alles im Griff hat, die haben nichts Besseres zu tun, als sich tagtäglich von schlechten Nachrichten verpesten zu lassen. Die haben nichts Besseres zu tun, als sich tagtäglich von schlechten Nachrichten verunsichern zu lassen. Nur noch mal zur Erinnerung, falls das jemand von euch vergessen hat. Egal, was sich auf dieser Welt auch abspielt, Gott hat alles unter Kontrolle. Jesus wurde nicht ins Amt gewählt, so wie Angela Merkel oder Barack Obama. Deswegen kann er auch nicht abgewählt werden. Er herrscht und regiert über alle Angelegenheiten der Menschheit. Daran hat sich nichts geändert und daran wird sich auch nichts ändern. Weil Jesus lebt, kann ich anders leben. Ich kann in seinem Frieden und in seiner Freiheit leben. In ihm bin ich geborgen. Jesus hat alles unter Kontrolle. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Weder der Frust und die Verzweiflung über die Fehler meiner Vergangenheit, noch die Angst vor zukünftigen Problemen können mich heute hier in der Gegenwart irgendwie kontrollieren. weil Jesus mich mit seinem Frieden regiert. In einer wunderschönen poetischen Stelle im Buch Jesaja sagt Gott: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Gott größer ist als wir. Seine Sicht auf diesen Planeten, seine Sicht auf all die Dinge, die sich hier abspielen, seine Sicht auf unser Leben ist nicht durch Zeit und Raum begrenzt. Und an einer anderen Stelle im Buch Jesaja steht: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Ich bin davon überzeugt, dass wir angesichts der Größe und Herrlichkeit Gottes unsere Probleme nicht klein genug machen können. Wir können Satan nicht klein genug machen. Wir können Krankheit und Leid nicht klein genug machen. Jesus lebt. Jesus ist hier. Er ist jetzt hier mitten unter uns. Und egal, was in unserem Leben auch geschehen mag, egal, welche Drehungen und Wendungen unser Leben auch nehmen mag, in ihm und durch ihn finden wir Frieden. Manche Menschen denken, dass Jesus und Satan so in etwa gleich stark sind, dass sie in etwa gleich viel Macht haben. Und sie denken, dass Jesus und Satan permanent gegeneinander kämpfen, so wie in einem kosmischen Boxring, wo das entscheidende Duell zwischen Gut und Böse stattfindet. Und diese Menschen sitzen dann auf der Tribüne und sie starren wie gebannt auf diesen Boxring. Und sie hoffen, dass Jesus gewinnt. Sie hoffen, dass das Gute gewinnt. Sie hoffen, dass Jesus als Sieger aus diesem Kampf hervorgeht. Und wenn diese Menschen sich dann auf dieser Erde umschauen und all dieses Elend, all dieses Leid, all die Krieg und all den Terror sehen, dann denken sie: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das sieht nicht gut aus. Das könnte ziemlich eng werden. Es könnte sein, dass das Schlechte gewinnt. Und jedes Mal, wenn Jesus wieder einen Treffer einstecken muss, dann zucken sie zusammen und ihre Hoffnung schwindet. Und in ihrer Verzweiflung feuern sie Jesus an: Mach weiter, gib nicht auf, vielleicht haben wir noch eine Chance. Moment mal, was heißt hier vielleicht? Jesus ist Gott. Für ihn gibt es kein Vielleicht. Leute, wir dienen einem großen Gott und unser Feind ist ein winzig kleiner Teufel. Lasst uns das nicht umdrehen. Es gibt keinen Zweifel, wer diesen Kampf zwischen Gut und Böse gewinnt. Denn Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung dem Teufel bereits den Todesstoß versetzt. Der Teufel ist nichts weiter als ein angeleinter Hund, ein zahnloser Tiger. Er ist wie ein Zauberer, der sich hinter einem Vorhang versteckt und versucht, mit viel, viel Rauch und allerlei Tricks unser Leben zu manipulieren. Ich habe die Bibel gelesen, vom Anfang bis zum Ende. Und eins kann ich euch ganz sicher sagen: Wir werden gewinnen. Ich mache mir keine Sorgen über Krieg und Frieden. Ich mache mir keine Sorgen wegen all dem Terror und dem Leid, den es auf dieser Welt gibt. Ich mache mir keine Sorgen über den Zustand unserer Natur und über den Zustand unserer Umwelt. Ich mache mir keine Sorgen über soziale Gerechtigkeit und ich mache mir auch keine Sorgen über meine Gesundheit. Ich mache mir keine Sorgen über meine Finanzen und über meine Altersvorsorge. Ich werde heute Abend mit einem Lächeln im Gesicht zu Bett gehen und mich schlafen legen. Und das nicht nur, weil ich neben der besten Frau der Welt einschlafen darf. Nein, sondern ich gehe deshalb mit einem Lächeln im Gesicht zu Bett, weil Jesus alles im Griff hat. Weil Jesus alles im Griff hat. Das ist nicht verantwortungslos. Das ist nicht leichtgläubig. Das ist nicht fahrlässig. Und das ist auch nicht naiv. Sondern das ist echtes Leben. Das ist ein Leben im Sieg, in dem Sieg, den Jesus für uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung errungen hat. Jesus ist der Auferstandene. Amen.